Hallo lieber Alpha-Rüden und Alpha-Rüdinnen und herzlich willkommen zurück nach unserem Urlaub zu einer neuen Folge rund um den Hund, beziehungsweise in dem Fall vielleicht nicht direkt um den Hund, weil wir haben schon so oft den Vergleich Wolf gezogen und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen wirklich auf den Wolf eingehen und mal erklären, warum der Wolf eigentlich kein Hund ist und andersrum der Hund kein Wolf. Sondern man nur Parallelen erkennen kann, die man vergleichen kann, aber im Endeffekt es zwei völlig unterschiedliche Tiere sind. Und ja, unsere liebe Katha ist sowas von hyped, was das Thema angeht. Ich höre seit 2 Tagen nichts anderes mehr als irgendwelche Wolfsgeschichten. Deshalb übergebe ich doch bitte das Wort jetzt.
Ja, also ich muss sagen, das Thema hat mich wirklich sehr mitgenommen und begeistert. Wir werden auch weiterführend übrigens nachher noch auf die Wolfshunde eingehen. Dazu aber später mehr und auch nochmal die Unterscheidung, wo ist Wolf drin, wo nicht, warum heißt der Wolfshund Wolfshund. Aber erstmal back to the roots, Howling with the Wolves. Der Wolf gilt als das größte Raubtier aus der Familie der Hunde. Und es ist ja immer wieder im Gespräch die Neuansiedlung in Deutschland, die Wölfe kommen zurück. Aus dem Erfassungszeitraum 2019-2020 hat sich ergeben, dass es derzeit ca. 128 Rudel, 35 Paare und 10 Einzeltiere in 173 Territorien in Deutschland gibt.
Gut, da muss man jetzt aber auch dazu sagen, das ist so ein Thema, Wiedereingliederung des Wolfes. Die einen schreien, meine Schafe, die anderen sagen, hey, schön, endlich mal wieder Wölfe. Es ist ein sehr politkritisches Thema. Über die politische Seite wollen wir heute überhaupt nicht sprechen. Da haben wir uns ganz bewusst rausgezogen, weil wir da einfach eigentlich nur das Falsche sagen können.
Richtig, wie man es macht, macht man es verkehrt. Wir kommen auch schon zum ersten Unterschied zwischen Hunden und Wölfen, nämlich was die Fortpflanzung betrifft. Denn Feen, übrigens auch der eigentlich schon der erste Unterschied beim Wölfen, sind es nämlich nicht Hündinnen, sondern Feen. Rüden sind Rüden, bei Wölfen und bei Hündinnen, sind nur einmal
bei im Jahr. Wölfen und bei Hündinnen.
Nochmal, also bei Wölfen sind es Feen und Rüden und bei den Hunden sind es Hündinnen und Rüden. Jetzt müsste ich es eigentlich richtig
jetzt hinbekommen. Jetzt ist es korrekt.
Die Feen sind jedenfalls nur einmal im Jahr läufig und die Rüden produzieren auch nur zu dieser Zeit zeugungsfähige Spermien, nämlich im Winter und im frühen Frühling.
Genau, das hat auch so ein bisschen was einfach mit den Jahreszeiten zu tun. Die Natur gibt ja mehr oder weniger den Tieren vor, wann die beste Gebärzeit ist, damit das Tier über den Sommer hin aufwachsen kann, stark genug für den Winter sein kann. Und bei Hunden ist das gar nicht mehr so notwendig.
Wurscht.
Es ist wurscht, genau. Und dementsprechend, je nachdem, wann eine Hündin geboren wird, sie wird meist dann mit der Pubertät das erste Mal läufig und dann entwickelt sich so ein Rhythmus. Und dementsprechend kann das auch zur unterschiedlichsten Jahreszeit sein. Und das ist naturvorgegeben beim Wolf zum Beispiel nicht der Fall.
Richtig. Wir haben dazu jetzt leider keine weitere Belegung gefunden, aber wir haben da so eine Theorie, was die Rüden und die Spermienproduktion betrifft. Denn die leben ja das ganze Jahr in diesem Rudel, in dem Familienverband. Und dann könnte es für die Rüden natürlich auch kopftechnisch sehr anstrengend werden, wenn sie das ganze Jahr Spermien produzieren und Hormone produzieren. Oder auch, dass sich eventuell die Rüden da einfach an die Läufigkeit der Feen angeglichen haben und so das quasi optimiert haben biologisch und eben nur dann die zeugungsfähigen Spermien produzieren.
Also was übertragen ist, und das ist auch Fakt, sowohl in einem Wolfsrudel als auch in einem Hunderudel ist es so, dass wenn die Alpha-Hündin oder die Alpha-Fee läufig wird, dass dann alle mitziehen. Und ich habe ja nochmal eine private Theorie und sage, das könnte auch einfach an den Ressourcen liegen, die sie zur Verfügung haben. Wenn jetzt, ich sag mal, eine Fee läufig wird, dass der Rüde dann natürlich mehr Energie aufbringen muss, um diese Spermien zu produzieren und dementsprechend in meinen Augen einfach den Rest des Jahres weniger Ressourcen verbraucht.
Richtig, das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Nur anders.
Ach so. Na gut, okay.
Gut. Der Wolf war ursprünglich das am weitesten verbreitete Landsäugetier, also bis zur Verbreitung von menschlichen Siedlungen und der Entwicklung von Land- und Weidewirtschaft, sprich bis wir Menschen eben das in Beschlag genommen haben, seinen natürlichen Lebensraum und der dann auch ein Stück weit vertrieben wurde. Durch die Bejagung wurde er nahezu ausgerottet. Bei uns in Deutschland galt er seit 1850 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als ausgerottet. Die Wölfe, die in dieser Zeit gesichtet wurden, dabei handelt es sich um Zu- und Durchwanderer.
Richtig, die meisten kamen tatsächlich dann von Osten aus, aus, ich sag mal, Russland, Sibirien etc. rüber, wo tatsächlich ein Jagdverbot schon viel, viel früher ausgesprochen wurde als in Deutschland und dementsprechend da die Ausrottung gar nicht so massiv war wie bei uns. Da kommen die heutigen in Deutschland ansässigen Rudel eigentlich zum größten Teil her.
Genau, das waren ja immer diese Grenzgänger, die man auch immer wieder beobachtet hat. Gab es ja auch mal einen Bären, glaube ich, in Bayern, ne?
Ja.
Der Bruno. Der über die genau. Grenze gekommen ist. Genau. Ja, zur Kommunikation. Die bellen nicht, sondern heulen.
Richtig.
Das haben sich ja manche ursprüngliche Hunderassen bis heute irgendwie ein bisschen bewahrt. Und sie können frei dem 10 bis 13 Jahre alt werden circa und in Gefangenschaft bis zu 17.
Auch da muss man sagen, kann man wieder den Vergleich zum Hund ziehen. Natürlich nicht freilebend und in Gefangenschaft, das wollen wir mal außen vor lassen. Vom Alter her sagt man gerade bei Hunden ja eigentlich, je größer, umso weniger Lebenserwartung. Der Wolf übertoppt das alles mit der Größe und kriegt aber trotzdem so das Durchschnittsalter eines normalen Hundes hin. Also da muss man auch wieder sagen, da ist vielleicht durch Domestizierung und Richtungszucht doch etwas verloren gegangen beim Hund.
Das kann gut sein, aber auch einfach durch gesundheitliche Einschränkungen, die es ist ja, ne, the strongest survives.
Richtig.
Auch bei den Wölfen, ne, da werden Krankheiten dann relativ schnell natürlich ausselektiert, wo man in der Zucht vielleicht auch nicht immer so die Möglichkeit gerade am Anfang hatte, um sie zu erkennen und zu diagnostizieren.
Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was wir immer wieder ansprechen und immer wieder Vergleiche ziehen und immer wieder sagen, es ist wie bei den Wölfen, nämlich das Rudelleben.
Ja, ich habe vorher übrigens noch einen kleinen Tipp, wer sich gerade für die Unterschiede von Hund und Wolf interessiert, was auch Intelligenz und so weiter betrifft, gerne mal bei dem Wolf Science Center vorbeigucken auf der Homepage, die sitzen in Österreich. Ein großartiges Forschungsprojekt, wo Wölfe und Hunde unter den gleichen Bedingungen aufgezogen und gehalten werden und dann eben ja,
analysiert werden.
Super spannend, ganz tolles Ding, gerne mal vorbeigucken, unglaublich lehrreich.
Ja, schaut vorbei. So, also gehen wir jetzt aufs Rudelleben ein. Also als allererstes mal, als Rudel bezeichnet man generell eine geschlossene und individualisierte Säugetiergruppe. Muss ich jetzt aber mal eine Frage stellen. Denn bei Fischen ist es ein Schwarm, ist klar. Ich kenne es nur von Hundähnlichen, also von Karnivoren, dass man es als Rudel bezeichnet. Löwen können auch ein Rudel bilden, aber du hast auch Herden, alles schön und gut. Aber ich wusste nicht, dass das säugetierbasiert ist.
Dann haben wir auch ein Rudel. Ich glaube, es hat sich dann einfach unterschiedlich etabliert, unterschiedliche Begriffe bei verschiedenen Arten und Populationen.
Das kann gut sein. Naja, jedenfalls besteht ein Rudel grundlegend aus einem Elternpaar, beziehungsweise auch manchmal in seltenen Fällen von einem Alpha-Wolf in dem Fall und bis zu drei Feen.
Also wir sprechen jetzt hier ganz kurz die Idealform oder die größte, die am weitesten verbreitete Form des Rudels an. Es gibt auch so Zusammenkünfte von jungen Rüden oder ähnliches, die in einer rudelähnlichen Struktur leben. Aber da gibt es so viele Sonderfälle, auf die wir jetzt nicht weiter erstmal eingehen.
Nee, wir gehen nur auf die klare Definition Rudel ein.
Auf
das Vorzeigerudel, genau. Und das, wie gesagt, besteht aus einem Alpha-Wolf und bis zu drei Feen, wobei immer eine Alpha-Fee vor allem auch vorhanden ist, die dann halt das Sagen hat. Also so ein bisschen so wie so ein Harem. und Nachkommen können bis zu 4 Jahre in diesem Rudel etabliert leben. Im Normalfall ist es aber so, dass wenn Jungtiere geboren werden, sie bis zur Geschlechtsreife im Rudel bleiben und danach abgehen, um eigene Rudel zu gründen oder eigene Rudel zu finden.
Das ist immer abhängig auch von, wie viel Nahrung verfügbar ist, wie schnell die geschlechtsreif werden. Die paaren sich übrigens in der Zeit nicht.
Genau. Also es ist tatsächlich biologisch da schon vorgesehen, dass keine Inzucht betrieben wird. Deshalb gehen ja Jungtiere dann auch mit der Geschlechtsreife ab, was eigentlich eine unglaubliche Leistung der Natur ist, muss ich mal sagen. Ne? Das ist schon. Also das ist. Wenn man die Hunde lassen würde, wie sie wollten, ne, dann
Würden sie
würden
es
die
tun wie
das,
die Karnickel?
dann würden sie es nicht verstehen. Also da ist auch irgendwo im Prozess der Domestikation was abhanden gekommen.
Das stimmt. Ja, die Jungtiere, die eben noch in dem Rudel leben, unterstützen auch die Eltern immer bei der Aufzucht der neuen Welpen. Die helfen zum Beispiel auch, den Bau zu graben, bevor die Wölfin wirft. Die übrigens auch circa 3 bis 4 Wochen vor der Geburt diesen Bereich nicht mehr verlässt und von den anderen mitversorgt wird.
Das muss man sagen, gerade wir kennen es. Wir haben ja zwei Brüder hier mit einem gewissen Altersunterschied auch. Und da merkt man, die hatten von vornherein so ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Klar, andere Hunde immer toll, auch wie, ne, das Rudel alles toll. Aber die beiden untereinander, wie oft die miteinander kuscheln, wie viel die miteinander interagieren. Der Bruder ist bei beiden immer der erste Ansprechpartner. Da merkst du wirklich noch so diesen Zusammenhalt.
Ich bin übrigens mal gespannt, wie das so in 1, 2 Jahren mit Alana und Ahanu wird, die ja nur seit Ahanus Geburt als Mutter und Sohn zusammenleben. Wobei ich nicht glaube, dass das irgendwelche Abwanderungserscheinungen gibt.
Ja, vielleicht
Dadurch,
versucht sie ihn aber auch abzustoßen.
ja gut, aber dafür ist der Haushund halt, glaube ich, mittlerweile einfach zu weit weg vom Wolf.
Also da bin ich auch noch echt gespannt drauf, aber wie gesagt, also das ist dieses geschwisterliche Verhältnis miteinander, das sehen wir hier wirklich jeden Tag.
Genau, wobei die zwei draußen, also Alana und Ahanu, ja auch nicht mehr dieses Hündin-, Mutterhündin-Welpen-Verhältnis zueinander haben. Das
Richtig.
ist ja mittlerweile wirklich auch schon
Richtig.
verschwunden. Ja, genau. Die Jungtiere, die abwandern, können übrigens auch mehrmals und vorübergehend ins elterliche Rudel zurückkehren. Das kann zum Beispiel sein durch ein geringes Nahrungsangebot woanders, dass sie sich dann wieder zum Jagen mit denen zusammenschließen, dass sie keinen passenden Geschlechtspartner finden und so weiter.
Wie der Student, der mal zu Mama und Papa zu Besuch fährt am Wochenende,
Genau,
um was Gutes zu essen zu kriegen
genau,
und die Wäsche zu waschen.
genau, so in der Art, genau. Die Elterntiere sind den Jungtieren gegenüber dominant. Hört dazu bitte unsere Folge, das Ding mit der Dominanz. Da erklären wir das alles nochmal ganz genau und beziehen uns auch auf den Wolf. Und es gibt keine lineare Rangordnung. Also nicht, wie das oft kommuniziert wird, gerade auch im Hundetraining. Es gibt den Alpha-Rüden und danach gibt es den und den und den. Die gibt es nicht.
Nee, das ist komplett variabel. Das ist auch immer so ein bisschen mit sehr viel Kampf verbunden, muss man ja auch dazu sagen. Es gibt sehr, sehr viele rudelinterne Kämpfe und das ist tatsächlich sogar die größte Todesursache eines Wolfes.
Die
Ab
innerartlichen,
innerartlich,
nicht die
ja.
Rangordnungskämpfe.
Was? Innerartliche Kämpfe?
Ja,
Ja, wenn ein anderer Wolf in ein Rudel in ein Revier zum Beispiel kommt.
aber nicht innerrudelige
Nee, das
Rangkämpfe.
ist meist spielerisch.
Genau, oder auch einfach um sich zu messen, oder die wollen sich natürlich auch ein bisschen etablieren, gerade diese halbstarken.
Und deshalb ist es halt sehr variabel, was die Struktur angeht.
Richtig.
So, aber um kurz nochmal jetzt aufs Revier zu kommen.
Ich habe
Tolle,
noch mal kurz was
tolle
zur.
Überleitung. Danke. Mach mir meine Überleitung jetzt nicht kaputt.
Ich hätte noch was zur Rangordnung. Man sieht zum Beispiel auch, dass diese Rangordnung nicht linear, sondern flexibel ist, wenn Wölfe im Rudel unterwegs sind. Der Alpha-Rüde läuft hinten und das langsamste und schwächste Tier vorne und bestimmt somit das Tempo.
Sie macht mir meine Überleitung kaputt.
Es tut mir leid.
Nein, ich dachte gerade, wenn ein anderer Wolf ins Revier kommt und dann kommen wir jetzt zur Reviergröße.
Ja.
Aber okay, wir wollten
Okay.
erst nochmal zur
Okay.
Bewegungsstruktur. Gut.
Erzähl uns doch mal was passiert, wenn ein anderer Wolf in das Revier eindringt.
Ja, also wenn ein anderer Wolf in das Revier eindringt. Nein, also grundlegend ist es so, wenn fremde Wölfe in ein bestehendes Revier eines Rudels eindringen, werden sie angegriffen. Und dann haben sie entweder die Chance, sich zu beweisen, dann werden sie auch akzeptiert, wenn sie sich bewiesen haben. Auf der anderen Seite
Also
besser.
erstmal gibt es aufs Maul.
Erstmal gibt es aufs Maul, genau.
Und das ist nämlich eine der größten oder häufigsten natürlichen Todesursachen, diese innerartlichen Kämpfe, wenn zwei Rudel oder ein Einzelwolf aus einem anderen Rudel aufeinandertreffen.
Genau. Zum Revier an sich. Das Revier ist variabel. Also es ist jetzt nicht so, dass der Wolf hingeht, seine 700 Quadratkilometer absteckt und sagt, so, das ist jetzt meins, das sind 700, Ich gehe zum Bauamt, ich lasse das mal eintragen.
Grenzsteine setzen?
Grenzsteine setzen, nein. Sondern die Reviere variieren je nach Ressourcenangebot. Je nachdem, wie viele Beutetiere und welche Beutetiere halt innerhalb dieses Reviers vorhanden sind, kann es zwischen 75 und 2500 Quadratkilometer beinhalten. Das größte je gemessene war, glaube ich, irgendwo in Alaska über 6000 Quadratmeter. Ja. Also teilweise wahnsinnige Größen, wenn halt dieses Revier wenig Ressourcen bietet. Wenn es sehr nahrungsreich ist, dann kann es auch recht klein sein, da Wölfe ja auch nicht nur rein fleischbezogen fressen, sondern auch Pflanzenfresser sind, so irgendwie semi beides.
Und so ein bisschen.
So Beeren in der Zeit
Gras.
Der Reife, Gras oder halt auch Fleisch, also Pflanzenfresser erlegen, ist eigentlich erstmal das Nahrungsangebot recht vielfältig.
Sekundärvegetarier.
Sekundärvegetarier. Ein herrlicher Begriff. Ich bin auch Sekundärvegetarier. Absolut. Und danach richtet sich halt die Größe eines Reviers. Und ja.
Genau. Die Reviere werden durchwandert und die Grenzen in der Regel mit Kot und Urin markiert. Das kennen wir alle von unseren Hausrüden, wo überall das Beinchen gehoben wird. Allerdings haben die Haushunde heutzutage dieses ursprüngliche Revierverhalten zum größten Teil abgelegt, weil sonst hätten wir hier einen Hundekampf nach dem anderen in sämtlichen Parks. Man merkt aber vielen an, dass das für sie immer noch Stress bedeutet, vielen fremden Hunden im bekannten Gebiet zu begegnen.
Genau. Was man aber auf jeden Fall immer noch merkt, und das machen die meisten Rüden, ist tatsächlich fremden Kot überurinieren.
Mhm. Oder eben Urin an Bäumen. Ich komme höher, ich
komme
weiter.
Ja, und ich falle um.
Genau, Wölfe, das hast du eben schon mal angesprochen, gelten generell als Nahrungsgeneralist, wobei die Grundlage mittelgroße bis große pflanzenfressende Säugetiere sind.
Genau.
Sie gelten auch als Schlüsselspezie innerhalb eines Biotops. Das bedeutet, dass sie nicht nur die Jungtiere, die kleinen Handlichen töten, sondern auch alte und kranke Tiere. Das verringert die Konkurrenz dieser Tiere um die Nahrung zugunsten von den jungen und gesunden Tieren dieser Population. Und die Kadaverreste dienen zum Beispiel als Nahrungsquelle für Aasfresser wie Geier oder Ähnlichem.
Richtig. Außerdem regulieren sie des Weiteren auch andere fleischfressende Jagdtiere, wie beispielsweise Füchse oder Kojoten, denn durch, klar, ihre Nahrungsaufnahme regulieren sie den kompletten Nahrungshaushalt und regulieren auch dort wiederum eigentlich die Population von Konkurrenz.
Genau, wobei es keine richtige, in Anführungszeichen, Nahrungskonkurrenz und Fressfeinde der Wölfe heutzutage gibt, wodurch die Population eben nicht geregelt wird oder reguliert wird, was allerdings relativ irrelevant ist, was die Bestände betrifft. Also wir können hier, glaube ich, nirgendwo auf der Welt von der Wolfsplage sprechen.
Nein, aber ich denke, in 20, 30 Jahren, wenn der Wolf sich wieder weiter verbreiten darf, dann sollte man mal wirklich über eine Regulierung nachdenken, weil wenn es irgendwann mal zu einer Wolfsüberpopulation kommen sollte, dann sehe ich da schon irgendwo eine dass eine Grenze notwendig ist. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt hingehe und Wölfen zum Abschuss freigebe.
Um Gottes Willen.
Nein,
ja,
aber
an dem Punkt sind wir eben auf der natürlichen, biologischen Ebene
noch lange nicht. Das dauert auch noch Jahrzehnte, bis das in irgendeiner Form vielleicht mal relevant werden könnte. Also, liebe Leute, ich möchte immer noch nicht politisch irgendwie hier etwas ausdrücken.
Genau. Dadurch, dass sie eben diese Pflanzenfresser fressen, regulieren sie eben die Population, was sich auch günstig auf die Vegetation auswirkt, zum Beispiel bei der Verjüngung von Waldbeständen. Mhm. Es gab mal ein Gebiet, ich glaube in Nordamerika, ich weiß nicht mehr genau wo, dort wurde ein Wolfsrudel neu angesiedelt und man hat dann über die Jahre eben Flora und Fauna und die Vielseitigkeit beobachtet. Und das hat sich wohl exponentiell alles vermehrt und reguliert, seit diese Wölfe dort angesiedelt wurden. Natürlich jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten, sondern wirklich über 10, 20, 30 Jahre. Aber das wurde da tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja, das ist doch Wahnsinn. Also,
das ist wunderschön.
Unglaublich schön. So, Dann kommen wir zu Wolfshybriden. Und zwar, ja, Wolfshybriden gelten erstmal als Kreuzung zwischen Hund und Wolf. Dazu sei gesagt, dass der Begriff eigentlich nicht ganz korrekt ist, weil ein Hybride ist eigentlich ein Tier aus einer Kreuzzüchtung von zwei Tieren, die sich nicht selbst fortpflanzen können. Sprich, es gibt so, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, den Löwentiger-Hybriden, den sogenannten Liger. Das ist ein Tier, was sich auf natürlichem Wege so nie fortpflanzen könnte. Ein Wolf und ein Hund können das aber. Dementsprechend ist der Begriff Hybrid eigentlich falsch.
Nein, der Hybrid kann sich fortpflanzen. Nicht Wolf und Hund. Der Hybrid kann sich fortpflanzen aus Wolf und Hund.
Übernimmst du?
Der Begriff Hybrid ist weiterhin falsch, weil es sich dabei eigentlich um zwei Spezies handelt, die nicht der gleichen Art angehören. Und der Hund ist ja eine Unterart vom Wolf. Genau. Hybriden an sich gelten als gesund, leistungsfähig und ausdauernd. Man sieht das zum Beispiel an Mauleseln und Maultieren, Kreuzungen aus Pferd und Esel, die eben für hohe Traglasten oder ähnliches gezüchtet werden. Bis einschließlich der F4-Generation. F-Generation sind die Filialgeneration, ich wieder mit Fremdwörtern, Generation, die den Abstand zur letzten Wolfseinkreuzung bei den Hybriden bezeichnen.
Also sprich, der erste Wurf aus Wolf und Hund ist ein F1.
Genau.
So, und dann gehen wir F2, F3 aus der Kreuzung heraus immer
Genau.
weiter, Generation für Generation.
Genau. Bis zu F4 gelten sie als Wölfe, diese Hybriden. Und die Haltung ist generell in Deutschland verboten, beziehungsweise nur mit Genehmigung und unter Auflagen erlaubt. Ab der F5-Generation gelten sie als Hunde.
Und ab da auch in der Privathaltung erlaubt.
Richtig, genau. Wenn Hybriden in der Natur vorkommen, wird zu einer Entnahme geraten, eben um die, ja, um die nicht zu vermischen, Hund und Wolf, aber auch um das zu vermeiden, dass Hunde, die ja nun doch nicht so scheu sind wie Wölfe, eben dieses Verhalten mit in dieser Art bringen.
Oder halt, dass der Wolf seine natürliche Scheu beibehält und nicht verliert.
Genau,
So rum
genau.
ist es, glaube ich.
Und dann eben nicht zur Gefahr für den Menschen wird.
Genau.
In Deutschland gab es zwei Vorfälle von Wolfshybriden 2003 in Sachsen. Dort wurden im Herbst sechs Welpen nachgewiesen. Im Januar 2004 galten noch vier Welpen als lebend. Die Wölfin und ein Welpe konnten gefangen werden. Daraufhin wurde die Wölfin besendet, nennt man das, glaube ich. Ne? Die hat einen Sender erhalten. Und der Welpe kam in ein Gehege in einem Nationalpark im Bayerischen Wald. 2 Wochen später konnte noch ein Welpe gefangen und dorthin gebracht werden. Die übrigen zwei Welpen verschwanden einfach spurlos im Februar 2004. Die Hybriden unterschieden sich allein äußerlich schon. Sie waren kleiner und leichter als Wölfe und hatten kürzere Fangzähne, zeigten in Gefangenschaft tatsächlich aber Zeichen von Hospitalismus und näherten sich den Menschen trotz, dass es nicht für Besucher zugänglich waren, die nur von einer kleinen Gruppe betreut wurden, näherten sich den Menschen nicht an. Leider wurden sie nach noch nicht mal einem Jahr von den Wölfen im Nachbargehege durch den Zaun so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten.
Schade.
Ja, trauriges Ende. Fast noch, also übrigens so ein bisschen Kriminalfall, ne, dass da zwei auf einmal irgendwie weg
Lo
sind.
lost sind,
Lost
ne?
in Translation. Lost
Mhm.
in Sachsen.
Lost in Sachsen, genau.
Finde
In
ich
Sachsen
das,
wäre ich auch lost.
finde ich ein bisschen spooky irgendwie. Vor allem, dass es auch noch
Ja.
zwei sind, haben wir übrigens in meinem nächsten Kriminalfall, den ich jetzt vorstelle, auch noch.
Ah, yes.
Denn im Frühjahr 2017 wurden in Thüringen Hybridwelpen entdeckt, die aber erst umgekehrt, die wurden im Frühjahr geboren und im Oktober aber erst entdeckt, weil man sie dort fotografieren konnte. Sie sollten dann bis Februar 2018 lebend entnommen werden. Zu dem Zeitpunkt konnten noch vier nachgewiesen werden.
Komisch, wieder zwei.
Sherlock ermittelt.
Ja,
Im März 2018 wurden drei getötet. Und erst im April 2019 konnte der letzte Rüde getötet werden.
man muss dazu sagen, Lebendentnahme war in dem Fall einfach nicht machbar, weil die Tiere sich so nicht haben fangen lassen. Also nicht.
Ja, wobei ich mich halt frage, ist, wenn ich sie ja dann abschießen kann, warum hätte ich sie dann nicht mit einem Betäubungsgewehr abschießen können, zum
Das ist
Beispiel?
eine sehr gute Frage.
Also, weil getötet werden konnten sie ja.
Ja, der Schuss wäre der gleiche.
ist meine persönliche Frage dazu.
Meine auch.
Allerdings ist es halt immer noch sehr schwierig, diese Hybriden irgendwie dann artgerecht zu halten, wie wir ja in dem Beispiel vorher schon gesehen haben, die dann in ein Gehege zu sperren, obwohl die noch so, so jung waren.
Ja.
Ist halt immer die Frage, was macht man mit den Tieren dann?
Richtig, klar. Ja. Du musst sie halten wie in einem Wolfsgehege und darfst aber scheinbar keinen Wolf nebenan haben.
Und auch die Tiere scheinen sehr, sehr gestresst zu sein.
Also kein Nachbarwolf.
Ja, kein Nachbarwolf. Wie gesagt, im April 2019 wurde der letzte Rüde der Welpen getötet. Dann, tülüm, gab es aber im Sommer 2019 eine Überraschung. Die Wölfin hatte sich nämlich mit ihrem Hybridensohn gepaart und hat wieder einen Wurf Hybriden zur Welt gebracht.
Und da merkt man den Hundeinschlag, weil das würde kein Wolfsrüde selbst tun.
Richtig, was wir eben hatten, ne?
Ja.
Richtig, die konnten leider auch nicht lebend gefangen werden. Im Februar 2020 wurden 3 getötet. Ein Hybrid blieb noch im Revier und der Verbleib von 2 ist weiterhin unklar.
Wieder mal 2.
Richtig. Zwischenzeitlich ist aber ein Wolfsrüde 2019 dort zugewandert und seitdem ist die Wölfin auch mit ihm verpaart.
Ja, das ist ja wunderprächtig, dann hat sie doch noch den richtigen gefunden.
Mhm.
Das wünschen wir uns ja alle.
Ja, aber wie gesagt, das waren die Würfe, die Hybridwürfe in Deutschland. Es kann passieren. In der Regel zählen Haushunde aber nicht zu den bevorzugten Geschlechtspartnern von Wölfen.
Vollkommen richtig formuliert.
Und wie man auch in den beiden Beispielen sieht, ist es halt eigentlich so, dass wenn eine Wölfin von einem Rüden, einem Haushundrüden gedeckt wird und nicht ein Wolfsrüde irgendwo rumläuft und die Haushundhündinnen bespringt.
Richtig.
So. Gut.
Da wir jetzt ja schon sehr viel über Hybriden gesprochen haben und bis zu F5 auch schon so ein bisschen was erklärt haben, fangen wir doch jetzt einfach mit F5 mal an. Denn im Bereich der Wolfshunde, und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, gibt es eigentlich so die 3 großen. Der wohl bekannteste mit dem schönsten Namen ist der TWH. So, jetzt habe ich euch getriggert. Nein, der tschechoslowakische Wolfshund ist FCI anerkannt und ist eine Kreuzung aus deutschem Schäferhund mit einem Wolf aus den Karpaten. Der erste Wurf ist nachgewiesen 1958 und eigentlich war der tschechoslowakische Wolfshund dafür gedacht, den Grenzsoldaten als Wachhund, als Schutzhund zu dienen, da der deutsche Schäferhund mit den Höhenlagen, mit der Kälte gefühlt für die Menschheit nicht gut genug klargekommen ist. Ich möchte es mal so formulieren. Also auch ein deutscher Schäferhund hätte da bestimmt den Grenzgang mitgemacht. Allerdings
war es gut gemeint
und man dachte, man kreuzt einen Karpatenwolf mit ein und um halt diesen Hund anpassungsfähiger zu machen für diese Höhenlagen und für die Kälte.
Genau. Der erste Wurf war übrigens eher ein Zufall, denn man hat bereits 1955 angefangen.
Kurze Frage. Sind wieder 2 verschwunden?
Nein. Diesmal haben wir keine Missing-Welpen. Haben wir diesmal nicht. Missing-Puppies, mir hat das Wort gerade gefällt. Man hat bereits 1955 angefangen, Zuchtversuche zu unternehmen. Der Tab hat aber nicht geklappt. Und 3 Jahre später war es dann eben so, dass die Wölfin Brina, die bis dahin alle Deckversuche verweigert und alle Rüden, die man da drauf hätte lassen wollen, auch teilweise sehr schwer verletzt hat, läufig war und ein deutscher Schäferhund-Rüde. Ja, bitte?
Wir Männer kennen das. Eine ganz schöne Zicke.
Und dann ist ein deutscher Schäferhund-Rüde. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Ihr könnt ihn gerne mal googeln. Nein, kann ich nicht. Ist eben in das Gehege gelangt und hat sie dann gedeckt. Durfte sie decken.
Hat er es überlebt?
Das hat er überlebt. Er hat allerdings sein Leben nicht weiter überlebt, denn er war schon als sehr gefährlich bekannt und wurde später getötet, weil er seinen Hundeführer angegriffen hat.
Ja, wunderbare Grundlage, ne?
Richtig. Ist schon eine explosive Mischung. So ist aber jedenfalls der erste Wurf der Tschechen entstanden. Genau. Die letzte Wolfseinkreuzung fand übrigens 1983 statt.
Genau. Und seitdem ist es nur noch Tschecho zu Tschecho.
Richtig.
Und nicht, dass da jetzt, weil es, man hört oft, ja, das ist hier ein Wolfshund. Also da denkt man immer, das ist die Erstverpaarung zwischen Wolf und Hund. Wie wir gerade schon erklärt haben, überhaupt nicht machbar, gar nicht zugelassen und
verboten tatsächlich auch vom Zuchtverein.
Ja, Wolfshunde werden unter Wolfshunden verpaart und bleiben Wolfshunde.
Richtig.
Nixe ist Wolf und Hund drin.
Richtig, genau. Die Armee gab bereits 1971 die Zuchtversuche auf, weil die Nachkommen durch dieses noch sehr stark wölfische Verhalten, diese Scheu, dieses Distanzierte, das extremst Eigenständige eben für den Dienstgebrauch überhaupt nicht geeignet
Ja,
waren.
ich meine, das war F1, F2. Wie sollten die auf
Ja.
der Grenze mit dem Soldaten laufen? Nee.
Die Rasse starb dann fast aus und ich muss jetzt lügen, ich meine, 1982 ist dann der erste Rassezuchtverband gegründet worden und dann wurde die Rasse weitergezüchtet.
Genau, und ja, nur deshalb wurde sie eigentlich weitergezüchtet, ne? Also sonst hätten wir heute keinen tschechoslowakischen
Genau,
Wolfshund.
genau.
So, kommen wir zum zweiten. Das ist der Saloos-Wolfhund, in dem Fall ohne S.
Ohne Fugen ist an die Germanistiker da draußen.
Der Saloos geht zurück auf einen niederländischen Züchter. Und der Wolf, er wollte halt durch die Wolfseinkreuzung den deutschen Schäferhund zurückzüchten, also gesund züchten sozusagen, weil für ihn war, ja,
Er fand ihn degeneriert.
er war degeneriert und dementsprechend wollte er durch die Wolfseinkreuzung, ja, den deutschen Schäferhund eigentlich wieder gesund züchten. Ich meine, der tiefer gelegte Heck, da müssen wir nicht drüber sprechen. Jeder, der mal einen hatte, weiß HD etc.
Genau. Die Nachkommen waren aber auch nicht dienstauglich, denn sie waren eher scheu, schreckhaft und schwer zu trainieren. Übrigens auch eine FCI anerkannte Rasse, die einzigen beiden mit Wolfseinkreuzungen anerkannten Rassen. Und der Saloos-Wolfhund gilt auch weiterhin als wesentlich scheuer und schreckhafter und in Anführungszeichen wölfischer als der Tscheche.
Ich finde aber, der hat so mehr was optisch vom Kojoten.
Der ist
Also
ein bisschen zarter.
wenn ich jetzt einen Tscheche gegenüber einem Saloos stelle, dann finde ich den Saloos ein bisschen ja, sehr filigran und
Das liegt halt einfach an den Wölfen, die
die
eingekreuzt
Leicht,
wurden.
die Leichtbauvariante.
Genau, das liegt halt einfach an den Wölfen. Wir haben deswegen übrigens auch nichts zu Gewicht, Größe und so weiter gesagt, denn das ist bei den Wölfen so unterschiedlich und aufgrund der Gegenden, wo sie leben, vom Klima und so weiter, so unterschiedlich.
Selbst bei der gleichen Gattung, bei der gleichen DNA-Gattung, kann es sein, dass je nachdem, wie viele Ressourcen vorhanden sind, da Größe und Gewicht schon variieren.
Allerdings können zum Beispiel nordamerikanische Wölfe bis zu 80 Kilo schwer werden und 1,20 Meter Schulterhöhe erreichen.
Jo, guck mal, der kann mich umarmen.
Das ist ein richtiges
Kann ich
Kuschelbärchen
einen haben?
dann.
Okay, kommen wir zum dritten, allerdings nicht FCI anerkannt. Das ist nämlich der Tamaskan. So, der Tamaskan kommt aus Finnland und das Zuchtziel war ein Hund, der dem Wolf so nah wie möglich optisch ist, allerdings trotzdem das Verhalten eines Haushundes hat.
Genau, es handelt sich hierbei um eine Abbildzüchtung, sprich rein auf das Äußere begrenzt und nicht auf innere Werte. Und ist entstanden aus Kreuzungen von Schlittenhunden, Schäferhunden und deren Mischlingen. Dadurch hatte man gerade am Anfang auch ein großes Inzuchtproblem, weil eben rein nach diesem Phänotyp gegangen, man eben nicht so viele Zuchthunde hatte. Und sie gelten eben als sehr freundlich gegenüber Menschen.
Naja, gut, klar. Ich meine, je nachdem, wie der Schäferhund trainiert ist, kann er ja auch, ist das ein super geiles Familientier. Und Nordische, hatten wir ja schon mal das Thema, sind auch
Haben wir hier zu Hause?
total menschenbezogen. Also die sehen halt nur aus wie ein Wolf und sind halt so Couchwölfe.
Richtig. Generell zu den Wolfshunden gesagt ist, dass der Nachweis der Wolfsanteils relativ schwierig ist, da Hund und Wolf eine hohe genetische Ähnlichkeit haben. Also man kann nicht einfach den Genpool nehmen und gucken, wie hoch ist die Prozentzahl, wo sie sich unterscheiden.
Richtig, da muss man dann wiederum drauf zurückgehen und gucken, welcher konkrete Wolf
Richtig.
tatsächlich irgendwann mal drin war. War es ein Karpatenwolf, war es ein amerikanischer Wolf,
Richtig.
ne? Dass man da wirklich genau auf diesen Gentyp hin forschen kann, um halt einen Prozentsatz anzugeben. Zum Prozentsatz kann man aber nochmal sagen, der, wie gesagt, ab F5 gilt der Wolfshund als Hund und nicht mehr als Wolf. Und in Deutschland muss er dafür einen genetischen Wolfsanteil von unter 26% haben. Zum einen, klar, es ist die fünfte Generation, aber selbst wenn die fünfte Generation noch mehr als 26% hat, dann ist sie in Deutschland auch nicht zugelassen. Also das muss man nochmal dazu sagen. Es gilt nicht nur Generation 5.
Richtig. Generell zu diesem Wolfsanteil, es gibt auch noch den amerikanischen Wolfshund, auch nicht Erzieher anerkannt, aber wird eben in Amerika hauptsächlich gezüchtet. Für mich übrigens phänotypmäßig das, was den Wölfen am nächsten kommt. Also wenn man sich die Bilder mal anguckt.
Der hat was von dem Timberwolf.
Krasser Scheiß.
Ja.
Der wird unterschieden in Low Content, sprich 1% bis 39% Wolfsanteil, mit Content 40 bis 74%, das sind in der Regel F3 und F4 Generationen, High Content 75 bis 98% und Very High Content 99%, das sind dann F1 und F2 Generationen.
Dazu, wie es in den USA dann gehandhabt wird, wer wen halten darf, das weiß ich jetzt nicht.
Also, nee, in amerikanischem Recht bin ich da auch nicht so drin. Nee,
aber im deutschen Recht ist halt wirklich F5 mit Prozentgrenze notwendig. Und bei Wolfshunden, meine ich, muss, glaube ich, sogar bei der Anmeldung ein Test nachgewiesen werden.
Nicht überall. Also es gibt in der Schweiz, meine ich, einen Kanton, da steht da sogar auf der Rasseliste.
Weil die Schweiz Deutschland
ist. Nein, das war jetzt nochmal international gesprochen. In der Schweiz gibt es, meine ich, einen Kanton, da steht da auf der Rasseliste und gilt als gefährlicher
Ja, Hund. Aber ich war jetzt in Deutschland.
Nee, da gibt es nur dann die 2040-Regelung, zum Beispiel in Niedersachsen, wo du dann einen Hundeführerschein brauchst, aber der fällt nicht als Rasse an sich irgendwo unter spezielle Auflagen. Nicht, dass ich wüsste.
Da müsste ich nochmal eine Bekannte fragen, die hat nämlich einen, da müsste ich mal nachfragen, ob die nicht, ich meine nämlich, die musste damals diesen DNA-Test machen.
Ach so, das, ich dachte, du meinst jetzt so einen Hundeführerschein.
Nein,
Ein DNA-Test kann sein, dass der verlangt wird, wenn du es nicht eindeutig anhand von dem Stammbaum oder ähnliches nachweisen
kannst. Für den Wolfsanteil, um nachzuvollziehen, wie hoch der Wolfsanteil ist, glaube ich, musste sie bei der Anmeldung auch einen DNA-Test mit einreichen.
Das kann gut sein, bin ich aber nicht so im Thema
Müsste
drin.
Ich jetzt auch erst nachfragen, könnte ich nachreichen.
Dazu ist zu sagen, dass das aber auch innerhalb eines Wurfes zum Beispiel variieren kann. Also der Wolfsanteil ist komplett individuell, je nachdem, wie der Hund oder genetisch zusammengebaut ist.
Das ist wie beim Husky die Augenfarbe.
Richtig.
Ne? Du weißt nicht, ob da blau, braun, Bernstein oder sonst irgendwas
oder bei rumkommt. Oder wenn eine Hündin von verschiedenen Rüden gedeckt wird. Eine Hündin kann ja von mehreren Rüden zum Beispiel trächtig werden.
Bis zu vier.
Ja. Dann weiß man auch nicht, wo welcher jetzt durchschlägt.
Wer da was reingeschossen hat, genau.
Allgemein ist noch zu sagen, dass sie als sehr intelligent, aktiv, temperamentvoll und mutig gelten. Da kommt auch dieses Wolfsding durch. Über einen sehr ausgeprägten Hör- und Geruchssinn verfügen.
Sehr territorial sind
und sehr gute Navigationsfähigkeiten haben. Deswegen werden sie zum Beispiel auch gerne zur Fährtenarbeit eingesetzt. Oder als Rettungs- und Suchhunde.
Richtig.
Wichtig ist eine frühzeitige Sozialisation von Wolfshundwelpen.
Ja. Und bitte niemals einen Sack Futter irgendwo stehen lassen.
Genau.
Weil das natürliche Fressverhalten des Wolfes ist heute noch im Wolfshund sehr, sehr stark integriert. Und auch da nochmal zurückgreifend eine Geschichte von meiner Bekannten. Der Gute ist dann ausgebüxt, ist dann mal eben 2 Etagen tiefer ab in den Keller und da stand ein 15 Kilo Sack Katzenfutter. Ja.
Danach nicht mehr. Sack noch, aber Katzenfutter nicht mehr.
Ja, auch Sack nicht mehr. Also der hat auch schon Fleisch mit Plastikverpackung gefressen.
Läuft.
Aber es kam halt auch einfach zu allen Seiten raus gleichzeitig.
Das ist klar.
Ne, die haben halt immer noch dieses, ich brauche also Ressource, ich nehme so viel, wie ich kriegen kann, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal was gibt. Und deshalb, die haben zum Beispiel auch kein Hungergefühl. Die fressen, bis nichts mehr da ist.
Kein Sättigungsgefühl.
Kein Sättigungsgefühl, kein Hungergefühl, moin Leute.
Kein Sättigungsgefühl.
Ja.
Wolfshundehalter berichten auch immer wieder über die Kreativität, was Ausbruch aus Häusern, Wohnungen, Gehegen betrifft. Und von daher empfehlen auch viele zum Beispiel ein Gehege, weil die Hunde nicht gut allein bleiben können.
Aber nur, wenn es voll eingezäunt ist, bedeutet auch mit Dach.
Ja, oder halt diese abgeschrägten, gibt es ja diese, wie so Gefängniszäune.
Nach innen abgeschrägt, ja.
Abgewinkelt, mit Stromzaun und allem. Und das dient wirklich auch dem Schutz des Tieres einfach, dass er nicht irgendwo ausbricht, wildern geht und so weiter.
Richtig.
Das muss man auch dazu sagen. Ich persönlich finde es auch,
Und das Problem ist, entschuldige.
Kein Problem.
Das Problem ist halt einfach, wenn so ein Tier ausbricht, ich sag mal so, haut der Goldie vom Nachbarn ab, dann weiß jeder, da läuft ein Hund.
Da weiß jeder, es ist
Bello. Haut so ein Tier ab, dann heißt es sofort der Wolf.
Mhm.
So, dann holt er sich vielleicht noch ein Schaf und dann ist sowieso Panik im Ort.
Mhm.
Ne?
Genau. Also die Hunde können durchaus auch bei richtiger Erziehung freilaufen und so weiter.
Absolut.
Es wird aber auch von vielen empfohlen, dann zum Beispiel richtig knallbunte Geschirre den Hunden anzuziehen, gerade im Wald und Feld, dass sie halt wirklich eindeutig als Hund auch so zu erkennen sind.
Richtig.
Das wird von vielen empfohlen. An sich bleiben sie tatsächlich sehr schnell, sehr schlecht alleine. Ich habe jetzt neulich erst noch eine Reportage von einem gesehen, der hat sich dann einen zweiten angeschafft mit der Begründung, ich möchte auch mal wieder was alleine unternehmen können. Diese Hunde sind unglaublich schlau. Also in dieser Reportage kam mal vor, dass dieser Hund, als er allein im Auto gelassen wurde, ganz bewusst die Handbremse lösen und einen Gang einlegen konnte und daraufhin auf, ich glaube, 4 Autos aufgefahren ist.
Nein, nein.
Ja, mega gute Geschichte. Die machen Fenster auf, die machen Türen auf. Ja.
Dann bin ich ja froh, dass wir Hunde haben, ne?
Die sind schon kreativ.
Und die sind schon kreativ.
Ja. Also, ich persönlich sehe das auch so ein bisschen kritisch. Ich meine, mittlerweile ist der Trend wieder so ein bisschen sich am Regulieren, aber es gab ja eine Zeit, da wollte jeder einen Wolf. Jeder wollte was Besonderes zu Hause haben.
Modehund.
Richtig. Und gerade wenn es dann eben um solche Kreuzungen geht, hat man natürlich auch noch ein größeres Problem bei den Importen aus dem Ausland, wo dann wirklich gerade, wenn man Pech hat, vielleicht gerade eine F3-Generation oder sowas ist, die halt die falschen Papiere für eine F5, 6, 7-Generation hat und dass viele Halter damit einfach hemmungslos überfordert sind.
Aber mal ganz ehrlich, das Tier geht doch nur seinem natürlichen Instinkt nach.
Natürlich.
Das Tier kann doch gar nicht anders, weil einfach noch so viel. Und der Wolf ist zwar ein Rudel, aber auch ein Fluchttier.
Ja.
Ein Wolf würde nie bewusst alleine einen Menschen anfallen.
Nein.
Das ist absoluter Mythos. Das ist Humbug. So, warum soll dieses Tier sich mit einem Menschen verbünden?
Richtig. Und daher kommt halt die Überforderung dann bei vielen, ne? Ich möchte einen Sofa-Wolf in Anführungszeichen haben, aber diese Rassen haben so hohe eigene Ansprüche, höher als normale Haushunderassen. Das ist einfach so. Ich meine, es gibt auch da Hunde, auch unsere nordischen, die zum Beispiel einen hohen Bewegungsdrang haben. Aber das
Und sehr eigen sind,
ja,
aber trotzdem immer noch den
Hund.
Bezug zum Menschen suchen.
Immer noch Hund sind,
Ja.
aber sobald da ein Wildtier mit drin ist und der Wolf ist ein Wildtier, ist es halt schwierig, das zu handeln und einzuschätzen. Man kann auch Welpen nicht einschätzen,
Nein.
wenn man die sieht.
Nein.
Man kann nicht sagen, in welche Richtung werden die sich jetzt endgültig entwickeln. Gerade weil die ja recht spät geschlechtsreif werden, im Gegensatz zu Haushunden, kann es sein, dass es 2, 3 Jahre völlig harmonisch läuft und dann schießen dem die Hormone in den Kopf
Dann ist Feierabend.
und dann stehst du da und denkst dir, scheiße, ich traue mich nicht mehr, meinen eigenen Hund anzufassen.
Richtig.
Ne? Oder der lässt sich von mir nicht mehr anfassen oder
Richtig.
sowas, und dann ist der
Richtig.
nicht mehr zu handeln.
Richtig.
Das unterschätzen viele. Also in richtigen Händen mit Sicherheit tolle Tiere.
Und aus den richtigen Händen, weil wie du gerade sagtest, mit gefälschten Papieren aus dem
Richtig.
Ausland, aus den richtigen Händen, wo eine gesunde, vernünftige Zucht F, keine Ahnung, 20, 30 oder was auch immer das ist, vollkommen in Ordnung. Immer noch schwer zu handeln, aber vollkommen in Ordnung. Aber wie du selber sagst, es kann auch aus den falschen Händen was kommen. Und dann kann es auch in die richtigen Hände kommen, dann funktioniert es trotzdem nicht.
Richtig. Deswegen, ich persönlich sehe das relativ kritisch, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt den Tschechen, wir haben den Salus, wir haben auch irgendwo den Tamaskan.
Wobei ich den Tamaskan noch am wenigsten schwierig ansehe, weil der eigentlich ja mehr noch aus nordischen Kreuzungen
Streng
entsteht.
genommen ist er ja kein Wolfshund.
Streng genommen nicht, es ist reine Optik.
Es ist reine Optik, ne? Also das wäre eine Alternative, wonach ich mich zum Beispiel umsehen würde,
Ja.
ne? Ganz gesund eingeschätzt. Ich persönlich würde sagen, ich wäre nicht bereit für ein TWH oder ein SWH. Einfach, weil ich sage, ich kann mich auch nicht persönlich so krass einschränken für eine Hundehaltung.
Ja.
Ist aber einfach eine realistische Selbsteinschätzung.
Gut, aber die Nordischen, die haben wir. Da wäre so ein
Ne?
Tamaskan jetzt nicht großartig schwerer.
Und ich glaube, da hat man weniger böse Überraschungen
Ja.
mit. Und der Wolf ist nicht umsonst als Wolf domestiziert, sondern es hat sich der Hund daraus entwickelt, weil der Wolf eben kein Interesse daran hat, mit dem Menschen zusammenzuleben.
Richtig, das ist keine Kooperationsbereitschaft. So.
Ne? Und sonst hätten wir tatsächlich domestizierte Wölfe oder wir würden Wölfe als Haustiere halten und nicht Hunde.
Aber wir sind nicht bei GOT.
Deswegen, mit Vorsicht zu genießen,
Genau.
man muss gut drüber nachdenken. Ja, und sind damit eigentlich auch schon fast am Ende unserer Folge angelangt, würde ich sagen.
Richtig. Jetzt noch im Nachhinein eine kleine Organisation. historische Sache. Wer uns bis jetzt zugehört hat oder auch neu dazugestoßen ist, wir werden zeitlich bedingt unsere Folgen ab sofort, also die rund um den Hund Folgen, auf den Freitag legen und nicht mehr am Donnerstag bringen. Der Mystic Monday wird der Mystic Monday bleiben.
Macht sonst auch keinen Sinn.
Genau, nur ab sofort, ich meine gut, heute sind wir auch schon wieder auf dem Samstag, aber ist egal, die rund um den Hund Folge wird ab sofort immer freitags kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr euch darauf einstellen könnt und am Wochenende Zeit habt zu hören.
Könnt ihr mit uns ins Wochenende starten.
Und dann können wir nämlich auch sagen, was wir nämlich sonst donnerstags gemacht haben. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und dann macht's auch Sinn.
Richtig. Also, wir hören uns am Montag hoffentlich wieder zum Mystic Monday und bis dahin
genießt Samstag und Sonntag.
Genießt Samstag und Sonntag.
Tschüss. Bis dann, ciao.